Deutschlandfunk Interview.
Was tun gegen die strukturelle Wirtschaftskrise in Deutschland, deren Symptome wahrscheinlich noch verstärkt würden, wenn Donald Trump die Zölle, die er heute gegenüber Mexiko, Kanada und China angekündigt hat, auch auf die EU anwenden sollte? Über all das sprechen wir mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann. Er lehrt und forscht an der Notre Dame University im US-Bundesstaat Indiana. Guten Abend, Herr Bachmann.
Schönen guten Abend.
Herr Bachmann, reden wir Klartext. Droht Deutschland eine Deindustrialisierung?
Also das kommt darauf an, was man damit genau meint und wie man das politisch begleitet. Droht Deutschland oder steht Deutschland vor einem Strukturwandel? Das, glaube ich, kann man schon sagen. Im Sinne von, wird es zum Beispiel insbesondere energieintensive Produktionstätigkeiten geben in Deutschland, die zurzeit in Deutschland noch existieren. Man denke da etwa zum Beispiel an Stahl. Wird das dauerhaft in Deutschland zu halten sein? Da habe ich meine Zweifel. Also da wird es einfach Strukturwandel geben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es jetzt bedeutet, dass in Deutschland nichts mehr gemacht wird, nichts mehr gefertigt wird, sondern dass möglicherweise andere Dinge, weniger energieintensive Produktionsprozesse verstärkt in Deutschland aufgebaut werden müssten, einfach auch neue Ideen, neue Produkte aufgebaut werden müssten. Und diesen Strukturwandel haben wir immer gehabt. Das Problem ist, dass es jetzt halt relativ schnell gehen muss und in einer Bedingung, Sie haben es ja auch schon im Beitrag angesprochen, einer verschärften Bedingung auf dem Weltmarkt, wo sich Nationen immer feindlicher gegenüberstehen.
Sie haben die Grundstoffindustrien, die energieintensiv sind, häufig schon erwähnt, Herr Bachmann. Diese Industrien stehen ja am Anfang von Produktionsketten. Darf man wirklich riskieren, solche Industrien zu verlieren? Droht dann nicht ein Dominoeffekt, der sich auf die nachgelagerten Produktionsstufen auswirken könnte?
Auch das kommt wieder drauf an. Wenn man in einer Welt lebte, sozusagen, sagen wir mal vor 2014 oder so, in einer Welt, wo geopolitische Spannungen nicht, jedenfalls zwischen den großen Blöcken, nicht das dominierende Thema waren, dann kann man das natürlich machen, denn man kann ja diese Sachen importieren im Prinzip. Andere Länder können das möglicherweise billiger herstellen, gerade wenn sie direkt an der Energiequelle sitzen, weil sie billige Energie haben, schon im Land, sei es erneuerbare Energien, sei es, weil sie eben zum Beispiel auf Nuklearstrom setzen. Also in dem Bereich, wenn man wirklich in Bedingungen von relativ gutem Freihandel in der Welt miteinander interagiert, dann kann man das schon machen. Die Frage ist jetzt, sind wir noch in dieser Welt?
Das ist eben die Frage. Das wollte ich Sie gerade fragen. Das klang nämlich so ein bisschen wie nach der berühmt-berüchtigten Ceteris Paribus-Klausel, die mit der Volkswirte oft gequält von Volkswirtschaftsstudenten, die da lautet, ja, unter sonst gleichen Bedingungen kann man das und das wunderbar machen. Aber in der Tat, in dieser idealen Welt leben wir ja nicht mehr. Also deshalb die Frage, kann man sich das als Industrienation Deutschland wirklich erlauben, auf Stahlindustrie zu verzichten oder auf die Herstellung von Kupfer? Man könnte auch andere Stoffe nennen. Aluminium.
Sicher,
oder was
es
auch
ist
immer.
Ist keine ideale Welt, sondern das ist die Welt, die wir realiter in den 90er, in den Anfang der 2000er Jahre ja durchaus hatten. Ne? Also auch wenn es da nicht alles rund lief, aber diese Welt hatten wir. Die Frage ist, sind wir jetzt tatsächlich dauerhaft in dieser Welt, wo zum Beispiel auch die Amerikaner uns eher feindlich gegenüberstehen? Und Sie haben es ja gesagt, was die Handelspolitik angeht, kann das durchaus sein. Und in dem Fall muss man, glaube ich, eine Doppelstrategie fahren. Einerseits wird man bestimmte Dinge tatsächlich nicht hier halten können. Man muss dann allerdings als Regierung genau überlegen, und das muss auf europäischer Ebene geschehen, das sollte nicht Deutschland alleine machen, sondern man muss sich in Europa dann überlegen, welche Grundstoffe zum Beispiel oder zum Beispiel auch Stahl ist so wichtig, dass das tatsächlich auf dem Kontinent mindestens gemacht werden muss. Muss ja nicht alles in Deutschland passieren. Man kann zum Beispiel auch an Spanien denken, die ungleich günstigere Energiebedingungen haben werden durch die Solarenergie zum Beispiel. Die sitzen auch näher an natürlichem Gas von Algerien zum Beispiel, etc., etc. Also da muss man sich in Europa, glaube ich, und das ist übrigens eine ganz wichtige Lehre, in einer Welt, wo es eben nicht mehr so Freihandel gibt, da zählt plötzlich nicht unbedingt Produktivität so sehr wie Größe. In einer Welt mit relativ starkem Freihandel kommt es nicht so darauf an, ob ein Land groß ist oder ein Länderblock groß ist, sondern es kommt eher darauf an, wie produktiv man ist. Jetzt kommt es auch noch darauf an, wie groß man ist. Ja, mit anderen Worten, kann man sich in der Welt behaupten? Kann man Drohnen zum Beispiel, auch das hat ja der Beitrag durch Clemens Füß schon angesprochen, kann man Drohnen zum Beispiel den Marktzugang nach Europa zu verhindern, um entsprechend Verhandlungsmasse zu haben. Also das ist die eine Sache, dass man sich genau sozusagen Pläne macht auf europäischer Ebene, welche Industrien man gegebenenfalls halten will, und dann muss man die auch subventionieren. Das kostet dann übrigens, das kostet dann wirklich Steuergeld. Gleichzeitig aber auch eine Strategie zu fahren, zu gucken, mit wem kann man noch sinnvoll Handel betreiben. Ja, also kann man zum Beispiel auch mit Trump Deals machen? Kann man, jetzt heute haben wir gerade gehört, dass wohl der Mercosur, der Freihandelsabkommen mit dem Mercosur in Lateinamerika wohl kurz vorm Abschluss steht. Oder wird da nach wie vor von Frankreich blockiert, wie es jahrzehntelang getan wurde? Kann man mit Afrika Abkommen schließen? Kann man mit den nicht-chinesischen südasiatischen Ländern, die ja durchaus uns auch freundlich gesinnt sind? Also man muss sozusagen beide Strategien machen, da Freihandel erhalten, wo man kann, und aber gleichzeitig natürlich auch sozusagen nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern schauen, dass man möglicherweise Dinge auch vorhält, sodass man von anderen nicht abhängig ist. Die Welt ist komplizierter geworden.
Ja, bleiben wir nochmal bei der Furcht vor dem ökonomischen Abstieg Deutschlands, Herr Bachmann. Die bisherige Ampelregierung hierzulande hat ja erkennbar auch auf so etwas wie Leuchtturmprojekte gesetzt, wie sich inzwischen zeigt, teilweise auch vielleicht vergeblich. Das markanteste Beispiel war sicherlich die jetzt auf Eis liegende Intel-Chip-Fabrik in Magdeburg. 12 Milliarden Euro wollte man dafür locker machen. Ist sowas die richtige Strategie, um Boden irgendwo wieder gut zu machen, wo man ihn erkennbar verloren hat?
Ich bin da eher skeptisch. Das heißt nicht, dass das sozusagen immer und überall nicht funktionieren muss und dass es nicht auch Gegenbeispiele gibt. Ich finde aber, dass es wichtiger ist, Rahmenbedingungen zu setzen, Wettbewerb, guten Wettbewerb zu haben, Fachkräftemangel zu beseitigen, Bürokratie abzubauen, möglicherweise auch nochmal über Unternehmenssteuer nachdenken. Man kann ja auch nachdenken über Investitionsprämien, Standortsicherungsprämien und solche Sachen. Das kann man alles schon machen. Also ich bin nicht dafür, dass der Staat da nicht eingreift. Aber jetzt sozusagen wirklich Einzelunternehmen zu fördern, da liegt der Staat oft falsch, weil er eben letztlich die zukünftigen wirtschaftliche Entwicklung nicht so abschätzen kann. Wie gesagt, das mag im Einzelfall sinnvoll sein. Jetzt, keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel über die Rüstungsindustrie nachdenken, da wird ja Deutschland sicher viel mehr tun müssen. Und wenn man dann Deals mit Rheinmetall macht, kann das durchaus Sinn machen. Aber bei so anderen Sachen, wo die Entwicklung tatsächlich auch für den Staat nicht wirklich abzusehen ist, ist die Schaffung von guten Rahmenbedingungen in allen Dimensionen eine wichtigere Staatsaufgabe, meiner Meinung nach.
Auch das Schaffen von Rahmenbedingungen heißt unter Umständen, eine Regierung, die das machen will, braucht dafür Geld. Deshalb ganz kurz die Frage, in Deutschland beginnt der Wahlkampf und ein Thema wird die Schuldenbremse sein. Sie zu reformieren, vielleicht zu lockern, ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
Ja, ich denke, die Schuldenbremse muss reformiert werden, weil sie eben das nicht tut, was das Problem nicht löst, das sie lösen will oder wofür man sie ins Grundgesetz geschrieben hat. Und ich sage, dass das Problem real ist. Es geht nicht darum, hier zu sagen, dass die Schuldenbremse sozusagen erfunden wurde aus Bosheit von irgendwelchen ordoliberalen Altvorderen, sondern es gibt ein reales Problem, das die Schuldenbremse lösen will, aber sie löst es nicht. Nämlich, was geht's? Das Nettovermögen des deutschen Staates zu erhalten. Und das Nettovermögen ist eben das Vermögen minus die Schulden. Das heißt, das Nettovermögen kann man eben dadurch erhalten, dass man investiert in das Bruttovermögen und dass man nicht zu viele Schulden dabei macht. Also beides sozusagen. Und die Schuldenbremse verhindert sozusagen nur das eine, dass man nicht zu viele Schulden macht, aber sie sorgt eben nicht dafür, möglicherweise, dass es genügend Bruttoinvestitionen gibt. Und insofern, und dann kommt eben noch hinzu, dass so wie sie konstruiert ist, dass sie sozusagen Nebenschäden anrichtet. Also sie ist viel zu kurzfristig gestrickt. Also wenn man durch das Prinzip und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Prinzip der Jährlichkeiten, der Jährlichkeit so betont hat, hat man jetzt in der Krise kaum noch Atmungsmöglichkeiten. Und das, also es gibt da verschiedene Reformvorschläge. Ich habe da auch welche gemacht. Der Sachverständigenrat hat welche gemacht, die sozusagen das eigentliche Ziel, dass die Schuldenbremse durchaus sinnvollerweise verfolgt, besser verfolgen kann und mit deutlich weniger Nebenwirkungen für zum Beispiel Konjunkturpolitik.